Es ist Zeit für eine weitere Folge Der Schatz im Wörthersee, der Podcast für Sinnentwickler.
Willkommen am Wörthersee. Wir haben heute neben manch einem Wort Schatz ein schönes Thema gehoben. Was das mit Schubladen zu tun hat, erzählt uns Michael.
Es geht nicht nur um Möbelstücke. Ja, auch um Möbelstücke. Es geht um Möbelstücke, die nicht im Raum stehen. Also konkret geht es um einen Schubladenschrank, der geöffnet wird und dann steckt da jemand vielleicht einen anderen Menschen in die Schublade rein, schiebt die Schublade zu und ist mit einem Etikett auf der Schublade drin verschwunden. Ist das eine gute Einleitung für das Thema
Vorurteile? Ja, ich finde schon. Ich glaube, jetzt hat jeder so ein Bild von der Kommode, die wir alle in unserem Kopf pflegen.
Wir sind jetzt auch ziemlich schnell hier direkt am Wörthersee eingestiegen in unser richtiges Thema. Ich bin noch dabei anzukommen. Jennifer, erzähl uns bitte, mit was fangen wir an?
Bei unserem Thema Vorurteile werden uns nicht nur die Schubladen begegnen, sondern eben auch die Kleider. In einer ehemaligen Podcast-Folge haben wir schon mal von Kleidern erzählt.
Oder Nicht-Kleidern. Oder durchsichtigen Kleidern.
Da haben wir unseren Hörerinnen und Hörern ein Märchen präsentiert.
Des Kaisers neue Kleider war das.
Ja, das hat Spaß gemacht, das auszusprechen. Ja.
Ist auch interessant auf dieses Thema Schubladen. Passt das ja ganz prima, des Kaisers neue Kleider.
Ja, passt da gut hin.
Denn alle fanden ja die Kleider schön. Obwohl sie gar nicht da waren.
Neben den Schubladen und den Möbelstücken mit Schubladen, in denen Menschen verschwinden, werden uns heute auch Kleider begegnen.
Ja, und zwar einmal in einem Märchen, wo es vielleicht gar keine Kleider gibt, und einmal in einer Novelle, in der Kleider
eine große Rolle spielen.
Ja, Kleider machen Leute.
Kleider machen Leute, ja, dazu heute. Das Märchen, das du ansprichst, das haben wir schon mal vertont.
Richtig, das war eine Sondersendung. Das verlinken wir natürlich unten.
Oh ja.
Für alle, die sich das nochmal anhören wollen. Des Kaisers neue Kleider-Sondersendung. Ich verlinke das unten unter dem Podcast, dann können Sie sich das nochmal anhören. Es ging ja in diesem Märchen eher um nicht vorhandene Kleider.
Der Kaiser war nackt,
ja. Der Kaiser war nackt, was ja erst zum Schluss rauskommt. Jetzt hast du gespoilert. Ja. Und jetzt ging es ja darum, dass die Frage war, wie sind denn diese Kleider? Und keiner wollte diesem allgemein vorherrschenden Meinungsbild widersprechen, dass diese Kleider vielleicht gar nicht erkennbar sind. Gar nicht sichtbar sind. Also im Prinzip war es, wie wir es am Anfang schon dargestellt haben, eine Schublade. Da ist das alles reingekommen und die Schublade zu, Etikett drauf, die Kleider sind hübsch.
In der Novelle Kleider machen Leute hören wir zwar wohl, dass die Kleidung eine gewisse Wirkung hat, dass es letzten Endes jedoch doch auf den Charakter ankommt.
Da könnten wir ja auch den Erich Fromm dazu heranziehen mit dem Thema Haben und Sein, vom Haben und Sein. Also da wäre ja die Frage, was ist denn zuerst? Ist jetzt erst die Hülle oder ist erst der Kern?
Die inneren Werte.
Ja, also das heißt, wir können, wie wir ja an dieser Novelle sehen, etwas vorgeben nach außen, was im Inneren vielleicht noch nicht vorhanden ist. Und umgekehrt geht es auch. Es kann etwas im Inneren vorhanden sein, was gar nicht bis nach außen dringt und deswegen von außen gar nicht so sichtbar ist. Also als weiß ich nicht, Komponist oder sowas, wenn ich jetzt Komponist bin, kann ich das schon lernen, wie ich jetzt eine Tonfolge erstelle. Das geht, ob ich deswegen jetzt großartige Symphonien komponieren werde, das weiß ich jetzt nicht. Wenn ich als Komponist, also das schon im Blut habe, es sozusagen schon in der Wiege liegt und das dann hervortritt, Beethoven, Mozart, weiß ich nicht, Bach, Chopin, wie sie alle heißen, die Großen, die das dann an die Oberfläche bringen und durch das Lernen der wie soll ich denn sagen, der Technik des Komponierens hier in der Grobstofflichkeit dann das vollenden können, dann ist es von innen nach außen gewachsen. Das ist wieder was anderes, als wenn es jetzt einfach nur von außen eine Hülle, einen Mantel drüber gibt. Hab's ja probiert. Hab ja gesagt, so, ich bin jetzt Komponist und hat nicht funktioniert.
Ja, manch einer lässt sich also von Äußerlichkeiten blenden.
Ja.
Ich gestehe hier, ich auch. Und ja, das, woher kommt es denn? Schauen wir mal einen kleinen Streifzug der Wissenschaft an und gehen ganz zurück in die frühkindliche Entwicklung. Da lernt unser Hirn, Dinge, Erlebnisse, Geschehen, Menschen in Kategorien einzuordnen. Wir haben das jetzt kürzlich bei unserer eigenen Tochter schon erlebt. Ja, alles wird kategorisiert. Das ist normal, das gehört dazu.
Macht das Leben leichter. Ja. Auch das Aufbauen von Schränken. Kategorie Winkel, Kategorie Schrauben, Kategorie Regalbretter.
Also alles schön vorher hin sortiert und dann erst nach Nummern eingeschraubt, ja. Ja gut, okay. Welche Tücke bringt das denn mit sich? Es bringt die Tücke mit sich, dass irgendwann auch Bewertungen zu diesen Kategorien kommen.
Ja.
Also die Erdbeer ist süßer als die Zitrone.
Ja. Da gucken wir auf der sprachlichen Ebene wieder drauf, welche Herkunftsgeschichte hat denn dieses Wort Urteil? Es ist ja dieses Thema Urteil und Verurteilen oder Vorurteilen ist ja ein Thema, was ein dünnes Eis hat.
Also, oh ja.
Es ist ein ganz, ganz dünnes Eis. Deswegen sind wir da natürlich auch bedacht darauf, das aus diesem Blickwinkel der Sprache heraus zu beleuchten, um möglichst nah an das Thema dran zu kommen.
Und dennoch nicht in die Politik einzusteigen.
Also nicht ins Eis einzubrechen.
Und keine Gender-Debatte zu führen.
Heieiei.
Ja, es wird ein schmaler Grat heute.
Also auf der sprachlichen Ebene. Bleiben wir da jetzt mal. Kommt das Wort urteilen von dem Wort erteilen. Erteilen, also es bleibt bei diesem sozusagen Richterspruch.
Ein Wahrspruch.
Ein Wahrspruch, so. Das wäre ja natürlich, da wären wir ja schon wieder bei der Wahrheit. Was interessant wäre, denn die Wahrheit selbst können wir wahrnehmen. Also sind wir nicht die Wahrheit, sondern wir nehmen die Wahrheit wahr. Und schon ist es wieder nur eine unserer Wahrnehmungen und wir nicht selbst die Wahrheit. Wenn wir jetzt allerdings glauben, wir hätten die Wahrheit, dann erteilten wir einen Richterspruch oder ein Wahrspruch, das wäre also Schublade auf, Person oder Gegenstand oder Situation rein, Schublade zu, Etikett vorne drauf. Was also ja jetzt evolutionär bedingt interessant ist zum Überleben, wenn ich jetzt da also den Braunbär in die Schublade Gefahr reinschiebe. Dann brauche ich das nächste Mal, wenn ich den Braunbär sehe, nicht erst überlegen, Freund oder Feind. Denn dieser Zeitspanne zum Überlegen, was ist es jetzt, will ich ihn mal streicheln oder will der mich fressen? Das kann natürlich die Zeitspanne sein, in der der Braunbär schon längst mich zum Menü verarbeitet hat. Also er ist schneller in der Kategorisierung und sagt Vorspeise. Also evolutionär bedingt könnte das jetzt hier auf dieser Ebene, auf der grobstofflichen Ebene interessant sein und vielleicht auch hilfreich sein, dass es solche Einteilungen gibt und es unserem Hirn und unserem Überleben zuträglich ist.
Hier ergänzen wir nochmal, dass diese differenziale Ansicht des Braunbärs schon zu der Erwachsenenbildung zählt und die Erfahrungen, die ein Kind mit seinem Hirn macht, sich erstmal nur auf, ist etwas rund, ist etwas rot, ist etwas eckig oder ist etwas flauschig, erstmal auf die Beschaffenheit der Dinge, die Kategorien begrenzt und das alles sich entwickelt. Ja,
stimmt.
So entwickeln sich dann auch die Vorurteile eben, ja klar.
Ja. Erteilen, da sind wir hergekommen.
Ah ja, genau.
Erteilen, das war die sprachliche Sicht des Urteils. Urteil, ja.
Ja, der Richter und die Wahrheit. Das ist allerdings wieder ein anderes Thema. Du hast es ja schon so schön gesagt. Vielleicht geht es da nicht immer um die Wahrheit, nur eben steht es in unserem Wörterbuch der Etymologie so drin, der Wahrspruch, den der Richter erteilt.
Ja, Meinung. Wie kommen wir da überhaupt hin?
Die Meinung, ja. Die Meinung, die oft dann mit Vorurteilen belastet ist. Meine Meinung. Wie steht es denn um meine Meinung? Genau. Wie kann ich das prüfen?
Ja, da gucken wir auch wieder auf der sprachlichen Ebene. Das Mein ist der Anfang. Das Mein, also es ist mir zu eigen. Da, ich finde, das ist wieder der beste Hinweis darauf. Es ist meine Wahrnehmung der Situation. Das ist dann am Schluss Meinung. Und Meinung wird zur Haltung. Die hatten wir auch schon, das Thema. Kennen wir also auch schon. Je öfters ich etwas bestätigt finde, also ich das jetzt bestätigt finde, dass jetzt andere auch sagen, diese Kleider des Kaisers sind ja phänomenal. Und jetzt höre ich das von anderen, sehe mich in meiner Meinung bestätigt, also kommt ja wieder ein Strich vorne auf die Schublade, richtig, richtig, richtig. Andere sehen das auch als phänomenal, diese Kleider, die ja womöglich gar nicht vorhanden sind. In diesem Märchen jetzt eben zum Beispiel des Kaisers neue Kleider. Meinung. Was ist eine Deinung?
Ja, das ist meine Meinung ist meine und das andere ist deine Deinung. Ja, das witzige Wortspiel ist tatsächlich relevant an der Stelle, denn was ist denn schon unsere Meinung und was haben wir vielleicht auch von unseren Eltern oder von unseren Ahnen übernommen und ist somit die Deinung?
Ja, genau. Würden wir das merken? Markiert sich das? Wenn etwas von außen reinkommt, nehme ich das dann wahr, dass es eine Deinung ist und noch gar nicht meine. Also letzten Endes geht es ums Erleben. Eine Meinung, die ich erlebt habe, die ich erfahren habe, das kann ich als wirklich mein eigenes bezeichnen. Also wer das noch nicht erlebt hat, weiß ich nicht, zu Fuß durch die Wüste zu laufen, der kann nur von der Theorie dann ausgehen, dass es vielleicht so oder so sein könnte, dieses Gefühl.
Genau, werden wir mal bildlich. Ich bringe ein Beispiel, das kommt mir gerade in den Sinn.
Ach, prima.
Du warst im Krankenhaus in dieser Geschichte und ich durfte dich abholen.
Ja.
Nach einer Operation. Und jetzt war es so, du hast dich ja gefreut, mich zu sehen, du hast dich gefreut, nach Hause zu dürfen. Nur war es eben so, dass dich die Autofahrt weniger erfreut hat.
Aufgrund der zurückgebliebenen Schmerzen nach der Operation. Also durch die Resultate, die auf der einen Seite ja natürlich heilender Art oder gesundender Art waren und auf der anderen Seite durch die Operation ja erst eine Verletzung entstanden ist und die noch nicht ausgeheilt war und deswegen vor allen Dingen hochsensibel war auf Hubbel, die im Auto zum Beispiel entstehen konnten. Das war schwer, ohne Schmerz zu ertragen.
Du warst also sensibel, du warst da empfindlich und deswegen bin ich ganz langsam gefahren, achtsam gefahren und habe versucht, jedes Schlagloch zu umfahren.
Was mir zugute kam,
allerdings,
was mir wohltat.
Die hinter uns Fahrenden vermutlich nicht so gut fanden.
Ja.
Jetzt, nachdem wir zwei das selbst erlebt haben, haben wir vielleicht manch ein Verständnis. Wenn vor uns jemand langsam, langsam und langsam fährt oder auch Schlaglöchern ausweicht.
Schlaglöchern ausweichen und ganz langsam um die Kurve fahren. Ja, da sind wir jetzt bei dem zwei verschiedenen Welten, die sich da bewegen. Einmal diese Welt in dem Auto mit dem Genesenen und hintendran in dem Auto die Welt mit dem, der womöglich schon in Eile ist, um pünktlich zu einem Termin, pünktlich irgendwo anders hinzukommen. Und diese zwei Welten treffen nun aufeinander.
Da entstehen dann ganz schnell Vorurteile. Ich habe das Beispiel jetzt gebracht, da ich das Bild oder näher greifen konnte, wie deine Wüstengeschichte. Wobei ich schon finde, wir dürfen über mein Lieblingsthema Schuhe an der Stelle sprechen.
Natürlich.
Da hast du ein schönes Zitat. Ich glaube, das kennen die meisten unserer Hörer, werden es auch schon kennen. Da hast du doch ein indianisches Sprichwort gefunden.
Ja. Gehe 100 Schritte in den Schuhen eines anderen, wenn du ihn verstehen willst. Die zwei Welten, die wir eben gerade besprochen haben, verdeutlichen, jetzt sind verdeutlicht durch diesen schönen, Satz. Also wer das ja nicht erlebt hat, diese Schmerzen bei einer Bodenwelle, bei einem Schlagloch oder welchen Vorkommnissen auch immer, die da irgendeine Bewegung erzeugt haben, die schmerzhaft ist, der kann das ja jetzt nicht nachvollziehen, warum wir da vielleicht mit niedrigerer Geschwindigkeit durch die Landen gezogen sind. Es war jetzt ja auch keine hunderten von Kilometern und dennoch gab es eben eine gewisse Distanz zu überbrücken. Bis zu dieser heilsamen Ruhe auf einem feststehenden Sitz oder feststehenden Sessel, der sich nicht bewegt, bis wir dort angekommen sind. Und das beschreibt ja dieses Sprichwort hier ganz prima, dass jemand, der eben erstmal das so wahrgenommen hat, wie er jetzt das wahrnimmt, erst dann die Möglichkeit hat, wirklich einen kompletten Überblick zu haben von der Situation, wie sie ist, statt dem kleinen Ausschnitt, der es von außen zeigt. Denn der kleine Ausschnitt von außen zeigt jetzt einfach nur ein langsam fahrendes Auto, was wie eine Schnarchnase den Verkehr blockiert. Zwei verschiedene Welten, die gerne von dem, der das noch nicht erlebt hat, dann halt eben per Urteil oder per Vorurteil in eine Schublade reingesteckt werden. Und am Schluss, der sagt, heute war da wieder einer, der hat mir so viel Energie geraubt mit seinem Langsamfahren. Und zack, ist die Schublade zu. Das Etikett klebt vorne drauf.
Und eine Empathie fehlt da auch. Doch, zu der kommen wir ja später noch.
Ja.
Machen wir erst noch einen Ausflug der unserer seltenen Art. Denn schon andere haben über deine 100-Schritte-Theorie, über das Bild gesprochen. Und zwar lesen wir davon sogar in der Bibel.
Ja.
Etwas drastischer, etwas ja, forscher ist es da formuliert und beginnt mit: Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge. Und dann kannst du zusehen, den Splitter aus dem Auge deines Bruders herauszuziehen. Oder vielleicht bekannter formuliert:
Den Splitter in deines Bruders Auge siehst du, den Balken vor deinen eigenen Augen erkennst du nicht. Ich glaube, so ist das landläufig oder eher bekannt, dieser Spruch. Ja, ganz prima auf den Punkt gebracht, auch wieder mit diesen zwei Welten. Es sind zwei Welten, die ja, genau das bezeichnen. In diesem Beispiel jetzt hat derjenige, der den anderen als Schnarchnase bezeichnet, ja auch einfach nur einen dringlichen Termin. Er hat also ein dringliches Bedürfnis, genauso wie der, der vorne dran fährt, der sich als sogenannte Schnarchnase darstellt, hat auch ein dringendes Bedürfnis. Also beide verbindet ein dringendes Bedürfnis. Und jeder nimmt jetzt sein Bedürfnis ja eben als größtes Bedürfnis oder als größeres Bedürfnis wahr. Und jetzt kommt das halt diese Konfrontation, dass der jetzt, der hinten dran fährt, sagt, mein Bedürfnis ist größer als dein Bedürfnis. Ich will pünktlich beim Termin sein und du bremst mich da jetzt. Also letzten Endes, bevor es zum Vorurteil kommt, wäre jetzt die Frage, wenn wir dieses Zitat aus Matthäus nehmen, habe ich denn selbst einen Balken vor meinen Augen? Also ist jetzt meine Wahrnehmung durch irgendetwas gerade so verzerrt, dass ich selbst diesen Balken dann übersehen könnte? Und jetzt sehe ich nur diesen Splitter, diesen kleinen Splitter des anderen im Auge sehe ich. Was gleichzeitig natürlich eine geniale Chance für die Weiterentwicklung ist, für die Wahrnehmungsschulung ist. Das ist ja genial, denn damit wäre ja mein Gegenüber, bei dem ich diesen Splitter sehe, eine perfekte Projektionsfläche für mich, an dem ich sehen, studieren, lernen kann über mich. Und ich habe es doch ja immer einfacher, etwas beim anderen zu erkennen, als bei mir selbst. Und ich habe es für den anderen habe ich es noch viel leichter geguckt. Da brauchst du nur das und das und das zu machen und dann hast du das überwunden, dann hast du das geschafft.
Ja, auch wieder ein Vorurteil.
Ja, es ist viel einfacher, das jemand anderem zu sagen,
die als Deinung mir selbst. Die Deinung überzustülpen sozusagen.
Genau, nur es ist dennoch eine große Chance, eine Entwicklungschance, Denn ich kann dieses Gegenüber, wer auch immer das jetzt sein mag, als Projektionsfläche erstmal ansehen und schauen, was hat es denn damit zu tun. Und wenn, sobald ich auf diese Ebene komme, aha, wir haben jetzt beide ein Bedürfnis, mein Termin und du deine Schmerzen, dann können wir jetzt erstmal wieder gucken, wie kann ich das jetzt wieder so in die Harmonie, in die Ausgeglichenheit bringen und mich selbst auch in die Ausgeglichenheit bringen. Ich verstehe jetzt, dass da jetzt im Moment durch die Empathie, die ich habe, dass da jetzt ein dringendes Bedürfnis ist und jetzt schaue ich nach der nächsten Gelegenheit, wo ich überholen kann oder so. Ohne, dass das jetzt eine, vor allen Dingen, wie sagt man denn da, böswillige Unterstellung dem anderen folgt. Das wäre ja dann wieder in dieser Schublade mit dem Etikett vorne dran, wäre die Folge, dass es ja eine Unterstellung gibt oder eine Verurteilung gibt. Und das kennen wir ja wieder aus anderen Ebenen. Wir kommunizieren, verbinden, kommunikare, verbinden und damit bliebe eine Verbindung übrig, die weniger glücksbeseelt ist.
Ja, ich meine, aus deinen Ausführungen wird deutlich, dass wir eben selten beide Seiten kennen. Wir kennen meistens unsere Welt, wir nehmen die Welt aus unseren Augen wahr. Und jetzt gehe ich nochmal zurück in unser Wörterbuch. Wir befassen uns ja mit den Worten. Und nachdem eben der Richter diesen Wahrspruch erteilte, das war die Ursprungsbedeutung des Urteils, wurde daraus eben in jüngerer Zeit eine Ansicht äußern, eine abwägende Stellungnahme. Und hier lesen wir das ja schon ganz deutlich, abwägen. Das heißt, ich habe eine Waage und habe zwei Waagschalen und in die lege ich dann eben die Welt des einen, die Welt der Schnarchnase, die langsam vor mir fährt, und die Welt des anderen hinten dran, der es eilig hat, weil er zu einem Termin muss und schon spät dran ist. Also wir kennen selten beide Seiten und dennoch urteilen wir. Wir machen unsere Schubladen auf und stecken nach unserer Meinung, nach unserem Weltbild die Menschen herein. Tja, das heißt, wann kennen wir schon mal beide Seiten? Ich wage zu behaupten, das ist nimmer der Fall.
Doch, das geht und zwar mit unserer Hübschstrategie.
Du hast einen Schlüssel dafür.
Ja, die Hübschstrategie will einen Weg zur geistigen Selbstständigkeit eröffnen. Das funktioniert nur, indem ich jeder Ebene den Raum gebe, den die Ebene jeweils braucht. Und das ist erstmal Distanz. Also wenn ich irgendwo mit dem Kopf an einem Punkt klebe, also entweder klebt der Punkt vor meinen Augen in Form eines zum Beispiel Balkens, dann ist ja dieser Abstand zwischen meinen Augen und dem Punkt ist dann kein großer, und wenn das dieser Abstand dann der Horizont darstellt, dann ist der eher klein. Wenn ein Mensch mit seinem Kopf an dem Problem steht, was an der Wand hängt, dann kommt er da auch nicht raus, er wird ja auch den Rest des Raumes nicht wahrnehmen. Und jetzt will die Hübschstrategie ja hier mit diesen Fragen, die eine Lösung ermöglichen, also Lösung im wahrsten Sinne des Wortes, vom Problem sich zu lösen, also mit der Distanz, will die Hüpfstrategie den Menschen da in diese Position bringen, sich von diesem bisherigen Urteil wieder zu lösen, also die Schublade aufmachen, Etikette abmachen, rausholen und dann schauen, wo will ich denn jetzt hin? Mehr will ja die Hüpfstrategie gar nicht. Also wie es dann weitergeht, entspricht dem Willen des Anwenders. Nicht vorgegeben durch die Hüpfstrategie oder durch uns. Jetzt haben wir weiten Ausflug gemacht.
Ja, wobei die Hüpfstrategie tatsächlich in Ergänzung der uns in die Wiege gelegten Empathiefähigkeit. Empathie, das kannst du ja auch gut erklären. Empathie ist ja nicht Mitleid.
Nein, die Möglichkeit oder die Fähigkeit, das zu fühlen, was der andere hat, das wahrzunehmen.
Also versuchen, mit den Augen zu sehen, die ja, mit denen der andere sieht. Ja.
Auch da wieder brauchen wir den Ausgleich, denn nur fühlen, was das Gegenüber will oder was in meinem Umfeld ist, nur das füllen würde, mein Selbst auch wieder auflösen.
Ja, da wollen wir nicht hin. Stets das rechte Maß.
Also brauchen wir auch eine Abgrenzung. Stets das rechte Maß. Ich meine, die Abgrenzung hieße Eckpartie. Also Empathie und Eckpartie. Das heißt also auch wieder, ich grenze mich von dem anderen ab. Das ist eine ganze Folge wieder wert.
Oh ja.
Da reden wir hauptsächlich über dieses Wort mit einem N am Anfang und einem N am Schluss. Nein. Ein einfaches Wort, um sich abgrenzen zu können. Auch das darf natürlich in diesem rechten Maß zustande kommen. Ich finde, jetzt dürfen wir uns der Atmosphäre des Wörthersees hingeben.
Ja. Du meinst, wir haben genug geangelt heute.
Ja, Zeit für ein gutes Wort. Vorurteilsfrei.
Durchs eigene Leben gehen.
Wahrnehmen.
Wichtig, denn wenn ich bei mir bleibe, in meinem eigenen Leben, dann verurteile ich nicht so schnell jemand anderen.
Durch die Erkenntnis, es ist meine Wahrnehmung. Meine Wahrnehmung der Realität, die nicht die Wahrnehmung der ganzen Welt bedeuten muss, sondern eben nur ein Ausschnitt. Je weiter dieser Ausschnitt ist, desto mehr nehmen wir am Schluss wahr. Das würde uns allerdings, ein Vorurteil würde uns den weiteren Wahrnehmungsbereich abschneiden. Das wäre ja dann durch diese in die Schublade reingeschickt, Schublade zu. Wäre ja klar, wenn wir die Sache nicht weiterhin betrachten, nicht weiter hinterfragen, nicht weiter wahrnehmen. Ist es rund?
Ich meine ja.
Dann freuen wir uns schon auf den nächsten Ausflug an den Wörthersee.
Wenn die Ohren wieder fischen gehen.
Genau. Bis bald.
Bis zum nächsten Mal.
Das war es mit dieser Folge vom Schatz im Wörthersee für heute. Wer nicht bis zur nächsten Sendung warten will, kann sich unter www.das-einsatztraining.de/sinnentwickler informieren